Hallo, ich bin Emmy, ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute dreht sich alles um die häufigsten Stillprobleme und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, die Laktations- und Stillberaterin sowie Hebamme Anja Garzer. Und wir werden darüber sprechen, was man bei wunden Brustwarzen machen kann, wie man mit einem Milchstau umgeht und wie man eine Brustentzündung, genannt Mastitis, verhindern kann. Und dabei werden wir auch erfahren, warum Stillposition und Stillmanagement so wichtig sind und wie wir Stillproblemen entgegenwirken können. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Der Sponsor unserer heutigen Folge ist Emma. Emma ist eine Matratzenmarke, von der ich wirklich überzeugt bin. Ich habe die Emma One Federkernmatratze ausprobiert und kann darauf wirklich viel besser schlafen. Da sind pro Quadratmeter 250 Tonnen Taschenfedern integriert und die passen sich deinem Körpergewicht an. Dadurch liegst du einfach besser und deine Wirbelsäule ist beim Schlafen ergonomisch ausgerichtet. Die Kombination aus Taschenfedern und Schaum sorgt zum Beispiel dafür, dass der Partner oder auch das Baby im Familienbett nicht gleich wach wird, wenn man sich mal umdreht. Gerade mit einem Baby verändern sich doch die Schlafrhythmen und Schlafgewohnheiten vieler Eltern und da ist es total sinnvoll, aus den paar Stunden Schlaf, die man hat, das Optimalste herauszuholen. Das Tolle bei der Emma One ist, dass du nicht auf verschiedene Matratzen Probe liegen musst, bis du die beste für dich findest. Denn bei dem Modell gilt One Size Fits All. Die Matratze ist also für unterschiedliche Gewichtsklassen geeignet. Was ich wirklich cool finde, ist, dass die Emma One in einem überschaubar großen Karton zusammengerollt geliefert wird und du dann 100 Nächte Probe schlafen kannst. Wenn du merkst, dass sie doch nichts für dich ist, schickst du sie einfach zurück und bekommst dein Geld wieder. In dem Fall ist sogar die Abholung bei dir inklusive. Außerdem hast du 10 Jahre Garantie auf dem Matratzenkern. Bei Emma gibt es im Onlineshop übrigens nicht nur Matratzen, sondern auch Kissen, Lattenroste und ganze Betten. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, die Emma One Federkern so wie ich auszuprobieren, dann habe ich noch einen Gutscheincode für dich. Mit dem Gutschein Anfang sparst du 5% bei deiner Bestellung. Gehe dazu einfach auf www.emma-matratze.de/anfang und der Gutscheincode landet direkt in deinem Warenkorb. Den Link findest du auch nochmal in den Shownotes. Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich möchte heute über die häufigsten Stillprobleme sprechen und freue mich deshalb sehr auf meinen heutigen Gast, Anja Garzer. Hallo Anja.
Hallo.
Bevor wir jetzt gleich in dieses wichtige Thema gehen, möchte ich, dass du dich kurz unseren Zuhörenden einmal vorstellst.
Ja, genau. Ich bin Anja, bin seit dieses Jahr 20 Jahren Hebamme und bin seit auch diesem Jahr 15 Jahren zusätzlich Still- und Laktationsberaterin IBCLC. Also da ist so ein bisschen mein Schwerpunkt draus geworden, die Beratung, Betreuung bei Stillproblemen.
Genau, und darüber wollen wir ja heute gemeinsam sprechen. Und da fällt mir gleich ein, dass nach der Geburt meiner Kinder redeten die Hebammen permanent auf mich ein, dass ich das Baby zum Stillen anlegen soll und das gefühlt im Minutentakt. Also es war wirklich so, legen Sie das Kind an, bitte legen Sie nochmal das Kind an. Warum ist das so wichtig, direkt nach der Geburt sofort mit dem Stillen anzufangen?
Also genau, dass das unmittelbare Anlegen nach der Geburt, also das heißt nicht in den ersten 5 oder 10 Minuten, sondern wir sprechen so ein bisschen von der goldenen ersten Stunde, dass wir das in der ersten Stunde einfach mitnehmen. Das hat den Hintergrund, dass wir das Kind da in einem, sag ich mal, guten, aktiven Wachzustand haben, in dem es sehr, sehr bereit ist, zu stillen und gut an die Brust zu gehen. Und das sollte man unbedingt auch mitnehmen. Gleichzeitig natürlich sind die Kinder einfach nach der Geburt an der Brust auch gut aufgehoben, sozusagen mit ganz viel Körperkontakt und von der einen Nahrungsquelle Plazenta wieder in die nächste Nahrungsquelle. Aber hauptsächlich geht's halt einfach darum, dass wir auch wissen, dass danach wieder eine etwas längere Schlafphase kommt und deswegen so möglichst in den ersten zwei Stunden nach der Geburt das erste Anlegen stattfinden sollte. Und dass weitere Nerven deiner Hebammen sozusagen oder auch in der Klinik durch das Pflegepersonal da vor Ort, das hat den Hintergrund einfach, dass wir gucken müssen, dass die Milchbildung gut in Gang kommt. Und dafür sind zum einen Hormone zuständig. Die können, also diese Hormone gibt es auch schon in der Schwangerschaft, aber die werden zunächst durch die Plazenta wird es blockiert und dann ist nach der Geburt die Plazenta weg und diese Stillhormone können sich sozusagen frei entfalten. Das tun sie auch. Aber damit das Stillen sich sozusagen etabliert und erhalten bleibt und die Milchbildung entsprechend steigt, dafür ist ganz wichtig, dass es diesen Saugimpuls durch das Kind gibt. Und deswegen dieses häufige Anlegen, ne? Wir sagen am ersten Tag 6 bis 8 Mal anlegen, an den folgenden Tagen dann 8, 10, 12 Mal gerne, ne? Also eigentlich 10 bis 12 Mal sollte am zweiten, dritten Tag ein Kind mindestens an der Brust sein. Und das ist dann genau dieses Gefühl, ich lege es jede Minute an.
Genau, und das ist ja eigentlich auch so wichtig, denn die Milch läuft ja nicht gleich von Anfang an, sondern es muss ja erst ein bisschen angeregt werden.
Also ja, die Milch läuft doch schon relativ von Anfang an. Also wir wissen zum Beispiel auch, dass in der Schwangerschaft schon eine Form der Milchbildung, das kann bis zu 30 Milliliter am Tag stattfinden. Aber wie gesagt, die Schwangerschaftshormone drosseln dieses ganze System noch. Aber anfangen, sich auf diese Milchbildung vorzubereiten, tut der Körper sozusagen ab Schwangerschaftsbeginn an und dann in der späteren Schwangerschaftshälfte das auch schon sehr aktiv. Das ist auch einfach ein Überlebensvorteil, wenn wir frühgeborene Kinder haben. Ne? Es wäre ja auch irgendwie dramatisch, wenn erst nach 40 vollen Schwangerschaftswochen Milch gebildet werden könnte. Also diese Voraussetzungen sind einfach alle schon da. Das heißt auch, dass das Baby direkt nach der Geburt diese kleinen adäquaten Mengen Kolostrum, das ist sozusagen diese erste besondere Milch, die besonders viele Immunfaktoren enthält, dass es davon kleine Mengen bekommt. Und kleine Mengen ist ja auch genau das, was richtig ist in der Situation, weil das Baby hat bisher seine Nahrung über den Mutterkuchen bekommen, über die Nabelschnur. Das heißt, diese Nahrungsaufnahme über den Mund und den Magen-Darm-Trakt ist was ganz Neues. Hat natürlich Fruchtwasser geschluckt, aber wirklich Verdauung und all diese Prozesse, das kommt damit in Gang. Und was Neues auszuprobieren, ist ja einfach auch besser, wenn das in kleinen Dosen stattfindet und nicht irgendwie man dem Kind jetzt eine Flasche mit 50 Milliliter Milch geben würde oder so, wird es ja völlig überfordern. Deswegen ist diese kleinen tröpfchenweise dem Kind, die Mengen, die das Kind bekommt, genau eigentlich ideal darauf abgestimmt. Und es steigt ja dann auch tageweise weiter in der Menge an.
Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Kinder am Anfang erstmal abnehmen. Ne? Die werden ja erstmal wieder leichter und dann nehmen sie irgendwann konstant zu?
Ja, nee, das ist also gar nicht der Grund so, dass das Kind zu wenig bekommt, sondern dass wir einfach erstmal auch diesen Prozess haben, dass die Ausscheidung in Gang kommt. Ne? Also die Kinder fangen ja an, dass dieses Kindspech, das Mekonium, das ist sehr klebrig, du erinnerst dich vielleicht, schwarzer, ja, grüner Stuhl. Genau, also dadurch findet schon eine Gewichtsabnahme statt. Und tatsächlich, das wissen wir einfach auch, wenn wir gut, also wenn die Frauen gut in die Milchbildung reinkommen, die Kinder häufig stillen, ist diese Gewichtsabnahme ja auch in einem sehr kleinen Bereich. Also wir haben Kinder, die gut im Stillen sind, die ein paar Gramm abnehmen, aber wo das ab dem 5. Tag schon wieder beim Geburtsgewicht sind und das schnell höher geht. Und das ist ja auch immer so ein bisschen so ein Warnsignal in der Klinik oder auch zu Hause, wenn diese Gewichtsabnahme doch größer ausfällt, also bis 7% des Geburtsgewichts, sagen wir, ist so im physiologischen Bereich. Danach wirklich muss man auch dringlich schon mal schauen, gibt es da irgendwo Probleme. Und diese 10%, was wir früher immer so gesagt haben, ja, Kinder können bis 10% abnehmen, das ist eigentlich schon ein bisschen viel. Also da ist schon dringender Handlungsbedarf. Deswegen sollte man da auch hinschauen. Und es heißt nicht gleich, Kind nimmt ab oder ist über diesen 7%, wir müssen sofort zufüttern, aber wir müssen gucken, okay, müssen wir beim Stillen noch mal ein bisschen, vielleicht so, wie du es kennengelernt hast, die Mama ermuntern, auch das Baby einfach zu wecken oder mehr in Hautkontakt zu nehmen, dass es da so ein bisschen stillaktiver ist. Also da einfach genau hinzuschauen, ist wichtig.
Naja, und jetzt muss ich noch mal ganz kurz an den Anfang zurückspringen. Du hattest gesagt, die erste Stunde nach der Geburt ist ganz wichtig. Und wie ist denn das beim Kaiserschnitt? Da hat die Mutter ja nicht unbedingt die Möglichkeit, in der ersten Stunde das Kind anzulegen.
Na, also doch tatsächlich. Also wir unterscheiden ja so ein bisschen auch bei dem Kaiserschnitt, um was handelt es sich. Also viele Kaiserschnitte heute, also entweder sind sie eh geplant oder auch, wenn wir sehen, aus dem Geburtsverlauf heraus ist ein Kaiserschnitt, könnte sich das dazu entwickeln, guckt man natürlich auch, dass man nicht bis zum letzten Moment wartet. Das heißt, dass es immer noch möglich ist, einen Kaiserschnitt in einer Teilnarkose, also PDA oder SPA zu machen. So, das heißt, dass der Kaiserschnitt in Vollnarkose, das sind wirklich auch dann die sogenannten Notkaiserschnitte, wo es einfach ganz, ganz schnell gehen muss. Baby muss raus und kann, also ne, muss die Mutter dementsprechend halt nicht mehr die Zeit zu warten, bis eine andere Form der Betäubung wirken würde. Das ist zum Glück ja eine sehr seltene Situation. Das heißt, die meisten Mütter sind ja wach während der Bauchgeburt sozusagen. Und es wird eigentlich, es ist noch unterschiedlich, wie es in den Kliniken gehandhabt wird, aber wir wissen einfach, dass der Fokus genauso wichtig ist, die Kinder möglichst schnell in Hautkontakt zu bringen und auch dann halt innerhalb dieser Zeit das erste Anlegen, da braucht man einfach natürlich auch ein bisschen Unterstützung, ne, weil einfach Bewegungseinschränkungen und so ein bisschen da ist, aber dass wir gerade da gut gucken, die Mütter zu unterstützen. Idealerweise natürlich irgendwie ist es auch immer abhängig von, wie ist die personelle Ausstattung, ne? Aber generell ist das nach dem Kaiserschnitt genauso möglich und vor allen Dingen auch genauso wichtig. Und ansonsten gilt halt immer die Situation, sobald es geht. Weil wir haben ja auch Situationen, wo Kinder einfach krank oder in einer bedrohlichen Situation geboren werden. Und dann hat natürlich die medizinische Erstversorgung Vorrang. Oder auch Frühgeborene, ne, die können je nachdem, was sie noch brauchen in Atemunterstützung, können natürlich auch nicht gleich an der Brust trinken. Und dann ist aber einfach das Ziel, sobald es für dieses Kind möglich ist, direkt an die Brust zu kommen und natürlich bei der Mutter entsprechend die Milchbildung aufzubauen. Also es geht jetzt für Frühgeborene, ne, wo man jetzt wirklich vielleicht über einen längeren Zeitraum auch das überbrücken muss.
Das ist auf jeden Fall beruhigend zu wissen, dass es bei allen klappen kann und dass da auch hingeguckt wird, dass das so wichtig ist.
Genau. Und das, ich glaube, das ist generell bei all diesen Themen, auch wenn wir über Bindung, Stillen und so weiter sprechen, wichtig zu wissen, es gibt nicht ein Zeitfenster, wo wir sagen, wenn es da nicht geklappt hat, sozusagen, dann vergiss es, ne? Dann kriegst du keine Bindung, klappt das Stillen nicht mehr. Wir wissen einfach, es ist leichter, wenn wir gute Bedingungen haben, dass in der ersten Stunde klappt. Aber wie gesagt, einfach das ist unabhängig davon und auch Eltern von Frühgeborenen, von kranken Kindern, Frauen, denen es selber nach der Geburt nicht gut ging. Auch das kann ja ein Grund sein, warum das erste Anliegen nicht möglich ist, können einfach genauso gut ins Stillen hineinkommen. Es braucht dann einfach nur ein bisschen mehr Unterstützung.
Jetzt haben wir ja gerade so ein bisschen über das erste Stillen gesprochen. Nun klappt das mit dem Stillen ja leider nicht bei allen Frauen. Welche Ursachen kann das denn haben?
Also wenn wir von diesem Klappen reden, da müssen wir einfach so ein bisschen gucken, was ist damit gemeint. Ne? Also ich habe das oft auch schon in der Schwangerschaft, dass die Frauen manchmal sagen, ja, ich probiere es mal mit dem Stillen, wer weiß, ob es klappt. Meine Mutter hat gesagt, bei mir hat es auch nicht geklappt. Wenn man da meistens jetzt mal so nachforschen würde, was hat denn bei deiner Mutter nicht geklappt, dann wird oft gesagt, ja, bei uns familiär, wir haben alle keine, nicht genug Milch und das wird dann auf die Brustform geschoben, die damit einfach gar keinen Zusammenhang hat. Und meistens stellen wir einfach fest, es ist ein schlechtes Stillmanagement. Also wir, was weiß ich, 70er, 80er, wie auch immer geboren, teilweise war es ja noch üblich, dass den Frauen gesagt wurde, alle 4 Stunden anlegen. Und vergleich das jetzt mal mit dem, was ich vorhin gesagt habe, 10 bis 12 Mal. Das ist natürlich klar, dass die schlechter in die Milchbildung reinkommen. Zudem, wenn ich sage, alle 4 Stunden erwische ich vielleicht Zeitpunkte, wo das Baby überhaupt nicht stillbereit ist. Und dann heißt es, klappt nicht, dann wurde nachgefüttert. Und so wurden die Frauen, sage ich mal, unfreiwillig abgestillt oder es wurde dafür gesorgt, dass sie gar nicht ins Stillen hineinkommen. Das heißt also, dieses Klappen sind immer so viele Faktoren. Oder was sind es Schmerzen, die ein Grund sind, warum das Stillen nicht möglich ist? Gibt es was vom Kind? Also das lässt sich so pauschal gar nicht sagen, warum klappt es nicht. Was wir aber einfach wissen, dass ein sehr frühes Abstillen, was wir in Deutschland tatsächlich eher haben, wir haben eine durchschnittliche Stilldauer von irgendwie rund 7 Monaten. Das ist vergleichsweise, wenn man jetzt auch auf WHO-Empfehlungen so guckt, relativ kurz. Und wir wissen einfach auch, dass Frauen sehr früh nach der Geburt schon zufüttern und wichtig ist zu gucken, es gibt natürlich immer die Situation, Frauen, die sagen, ich möchte nicht stillen. Das ist eine andere Situation. Aber wir haben es da ja viel mit Frauen zu tun, die sagen, ich möchte eigentlich stillen. Das war eigentlich mein Plan. Und die dann in Situationen kommen, wo das Stillen sozusagen nicht klappt. Und da haben wir ganz oft einfach die Situation, dass es da Problemchen gab. Und die Problemchen wurden nicht gesehen, wurden zu Problemen. Und es fehlte einfach dann Beratung, Unterstützung. Und das ist einfach ein ganz, ganz großes Problem bei vielen Dingen, weil auch wunde Brustwarzen sind nicht gleich von Anfang an blutig, krustig, ganz, ganz furchtbar, sondern da gab es wahrscheinlich schon vorher, dass die Frau immer dachte, okay, das zwiebelt jetzt aber unangenehm und das ist hier über eine Anfangsempfindlichkeit hinausgehend. Und da muss man eigentlich schon gucken, okay, was müssen wir da machen? Muss da mal eine Stillberaterin, eine Hebamme genauer hinschauen, ob wir da noch was verbessern können? Das sind oft so ganz kleine Nuancen, die man verändern kann, die aber einen großen Unterschied machen.
Also du meinst, die Psyche spielt aber auch eine große Rolle dabei, weil du das gerade gesagt hast, dass die Frauen das so ein bisschen adaptieren von den Eltern vielleicht noch oder von der eigenen Mutter, dass das dann schon im Kopf so ein bisschen abgespeichert ist. Ah, das hat da nicht geklappt, vielleicht klappt das bei mir auch nicht. Also, dass man das schon so im Kopf hat?
Ja, ich würde dann sagen, weniger die Psyche, sondern es ist einfach Wissen, was den Frauen dann an der Stelle fehlt. Also deswegen ist es ja eigentlich so wichtig, dass die erste Stillberatung nicht nach der Geburt, sondern vor der Geburt stattfindet, damit man mit den Eltern einfach durchsprechen kann, wie sieht denn Stillen realistisch aus? Weil wir haben oft, wenn wir jetzt nicht beruflich oder durch andere Geschwister, Freundinnen oder so Kontakt unmittelbar damit haben, haben viele Frauen oder auch viele Väter tatsächlich eine sehr verklärte Idee haben wir von dem Ganzen im Kopf. Und das entspricht ja so nicht der Realität, ne? Also die Idee ist ja, ich sitze dann da gemütlich mit meinem Kind und still es und dann kann ich es weglegen und habe Zeit für mich und mache die Steuererklärung, klebe die Fotoalben ein oder was man sich so vorstellt. Und einfach, wir haben gesellschaftlich, also gerade wenn das erste Kind erwartet wird, oft nicht so eine richtige Idee, wie ist denn das Leben mit einem Neugeborenen? Und wo brauche ich auch vielleicht Unterstützung, weil das, was wir hier auch so leben, dass irgendwie jeder für sich alleine rumwurschtelt, ist ja auch eigentlich nicht so vorgesehen, ne? Dass die Frauen dann noch 1000 andere Sachen nebenbei zu erledigen haben, ist sicherlich nicht förderlich. Also psychisch ist es, würde ich eher nicht sagen, sondern es fehlen eher das Wissen, auch so dieses Wissen, tatsächlich das ist auch ein wichtiger Punkt, wie darf sich das anfühlen? Also es wird ja so ganz oft gesagt, ja, stillen tut halt weh. Oder ne, ich habe selber meinem ersten Kind auch von einer Hebammenkollegin gehört, ja, stillen wird erst nach 4 Wochen schön, so irgendwie. Ne? Okay. Also das ist natürlich auch irgendwie Blödsinn. Was ist, wir wissen, es gibt eine Anfangsempfindlichkeit und dass die Mamillen etwas, ja, oder dass man so denkt, legt das Kind an und denkt so, huch, das ist aber intensiv. Was aber nachlässt, wenn die Milch dann fließt und vor allen Dingen auch nicht noch zwischen den Stillmahlzeiten da ist. Also diese Anfangsempfindlichkeit haben wir. Wahrscheinlich hängt auch so ein bisschen mit den hohen Prolaktinspiegeln zusammen. Aber das ist ein Unterschied von Frauen, die vor Schmerzen an die Decke gehen und wirklich sagen, ich müsste auf irgendwas beißen, wenn ich mein Kind anlege. Und da ist es auch einfach wichtig, dass wir da nicht sagen, ja, das tut halt weh oder auch dann so, ich habe jetzt Wehen hinter mich gebracht, jetzt werde ich mich beim Stillen nicht so anstellen, sondern dass man da einfach weiß, okay, ich habe irgendwo in meinem Geburtsvorbereitungskurs oder von der Hebamme gehört, so anhaltende Schmerzen, da muss man mal hinschauen, da muss man mal gucken, gibt es da ein Problem, was wir irgendwie gut beheben können.
Auf jeden Fall. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass es euch Stillberaterinnen gibt. Und jetzt hattest du vorhin gesagt, im Durchschnitt stillen wir 7 Monate. Jetzt wollte ich noch mal ganz kurz wissen, wie ist denn die WHO-Empfehlung? Was empfehlen die denn? Wie lange sollte man denn stillen?
Also sollen sowieso entscheiden, tun es immer letztlich Mutter und Kind. Aber jetzt, wenn wir einfach mal so diese gesundheitlichen Aspekte, die ja bei der WHO auch einfach mit eine große Rolle spielen, die aber, das ist wichtig zu wissen, es wird ja dann manchmal gesagt, das gilt nur für ärmere Länder, also auch unsere Kinder hier profitieren natürlich einfach genauso vom Stillen. Das hat genauso positive Auswirkungen für das Kind, aber auch für die Mutter eine längere Stillzeit. Und die Empfehlung ist, die ersten, ungefähr das erste halbe Jahr ausschließlich zu stillen. Also das heißt, nichts anderes dazuzugeben. Und danach neben geeigneter Beikost bis zum 2. Geburtstag oder auch darüber hinaus, wenn Mutter und Kind es wünschen. Mhm. Und von diesem 2. Geburtstag sind wir doch sehr, sehr weit entfernt. Erster Geburtstag kommt auch immer noch an drauf, wo. Das ist schon mal so ein bisschen häufiger, aber wenn wir uns dann wieder die absoluten Zahlen angucken, sind das, ich weiß es gerade gar nicht in Prozent, aber ein ganz, ganz kleiner Anteil von Frauen, die da noch stillen.
Wenig wahrscheinlich, ja. Und wir wollen ja heute nochmal über die häufigsten Stillprobleme sprechen. Jetzt fällt mir ein, Frauen haben ja auch oft schmerzende oder gegebenenfalls sogar entzündete Brustwarzen. Was kann man da ganz konkret machen und wie lange kann sowas andauern?
Also das, was ich eben schon sagte, im besten Fall das Vermeiden. Und dazu ist es einfach wichtig zu wissen, dass ich eine Idee davon habe, was macht das Kind da eigentlich an der Brust. Ne? Also da sind wir wieder bei der Stillberatung vorher schon. Ne? Also wie muss das denn überhaupt aussehen, wenn ein Kind gut angelegt ist und auch wie fühlt sich das dann an? Ja, also weil wichtig ist ja, dass die Brustwarze an die Stelle in den Babymund kommt, wir sagen mal so ein bisschen in der Wohlfühlzone, wo kein Druck, keine Reibung entsteht und damit einfach auch keine wunden Brustwarzen entstehen. Und das kann schon irgendwie eine nicht so optimale Stillposition. Das ist bei uns sehr etabliert, so also was man in Zeichnungen vom Stillen oder medialen Darstellungen sieht, ist ja immer so die klassische Wiegehaltung, also wo die Mutter das Baby so vor sich praktisch im Arm wiegend an der Brust hat. Da wissen wir einfach mittlerweile längst, dass das gerade für die ersten Anlegesituationen keine optimale Stillhaltung ist, ne? Sondern dass Positionen eher besser sind, wo das Baby Bauch auf Bauch mit der Mutter ist, weil wir wissen, der Kiefer fällt in eine bessere Position, die Reflexe des Babys werden besser aktiviert. Und das ist eine viel, viel günstigere Position, wo das Baby die Brustwarze auch besser und optimaler erfassen kann, sodass die Mamille dann in diesen Wohlfühlbereich kommt. Also über Stillpositionen Bescheid zu wissen. Es ist nicht die Dauer oder die Häufigkeit des Anlegens. Ein Kind, was gut angelegt ist, darf da so lange an der Brust sein, wie es möchte. Ne? Das wird ja auch manchmal so gesagt, leg kürzer an oder zu häufig. Na, wenn das gut angelegt ist und da alles in Ordnung ist, dann darf das da so lange trinken und saugen, wie es möchte. Was wir auch so ein bisschen gucken müssen, bei manchen Kindern ist es auch manchmal aufgrund von der Anatomie des Babys bedingt, dass es Besonderheiten gibt. Also das heißt jetzt nicht im Umkehrschluss, jedes Kind hat ein kurzes Zungenbändchen, aber einmal gucken, wie ist Zungenbändchen, Lippenbändchen, wie ist die orale Anatomie, gibt es da Besonderheiten, kann das Kind den Mund weit genug öffnen, gibt es irgendwelche Saugschwierigkeiten, das sollte man zumindest einmal anschauen, wenn da Probleme da sind. Aber ganz viel ist wirklich Handling und Anlegen, immer wieder. Und da wirklich genau hingucken. Und das sind so Kleinigkeiten. Das Baby hat den Mund nicht weit genug auf. Es führt dazu, dass die Mamille weiter vorne im Mund des Babys ist und nicht in dem Bereich, wo sie eigentlich sein sollte. Und das reicht schon. Und es reicht dann eine kurze Zeit schon mit dieser schlechten Belastung. Also es gibt Frauen, die im Kreißsaal ein blödes Anlegen erwischen und sich da schon die Mamillen das erste Mal sozusagen wund werden.
Und was können denn die Frauen machen, wenn sie jetzt entzündete Brustwarzen haben oder wenn die wund sind? Wie können sie damit umgehen? Wie können sie sich Linderung verschaffen?
Genau, also als erstes gucken, wie finden wir eine möglichst gute Stillposition, wo der Schmerz sozusagen am geringsten ist, weil wenn die einmal wund ist, dann ist der einfach tatsächlich da. Dann ganz, ganz wichtiger Punkt, um das Problem nicht weiter zu verstärken, ist auch hygienemäßig zu gucken. Also und da ganz banal so Dinge wie Handhygiene. Also wirklich Hände waschen. Wir müssen nicht die Brust in einer Tour desinfizieren. Was sich bewährt hat, ist die entzündete Brustwarze mit so einer physiologischen Kochsalzlösung abzuspülen. Aber da zu gucken, dass wir diese gute Eintrittspforte für Keime, die eine wunde Brustwarze darstellt, dass wir da aufmerksam sind, weil sonst haben wir das nächste Problem, nämlich vielleicht dann eine Brustentzündung, weil die Keime dann natürlich da hineinwandern. Dann ist es so ein bisschen bei der Wundheilung, auch da ist oft weniger mehr. Also da kann ich nur so ein bisschen davon abraten, 120 Hausmittelchen zu versuchen. Für vieles gibt es keine Evidenz, also von was Teebeutel und Rotlicht und was es da so kursiert. Für manches wissen wir auch einfach, verstärkt eher das Problem. Man kann einen Salbenverband mit, also hochgereinigtes Lanolin, Wollfett, ist eine Möglichkeit so ein bisschen zur Linderung. So ein bisschen auch schauen, so dass man die Prinzipien der Wundheilung, die man auch sonst beachtet, so ein bisschen anschaut. Und was auch dann manchmal passiert, sind diese dicken Pakete, Stilleinlage und BH und noch drei Schichten drauf. Also auch da so ein bisschen gucken. Im Wochenbett empfehle ich auch erstmal die Stilleinlagen gar nicht unbedingt zu verwenden. Die Frauen sollten eh im Bett sein, weil es auch immer einen Druck auf die Mamille gibt. Und was sich ganz gut bewährt halt bei den wunden Mamillen mittlerweile, sind die sogenannten Brustdonuts. Brustdonuts deswegen, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann, wie es die Form ist. Die Dinger gibt es mittlerweile zu kaufen als fertige Modelle, kann man sich aber auch aus einem Schlauchverband und einer Stilleinlage basteln. Ist im Grunde wie ein Donut, den ich mir auf die Brust setze, so dass die Brustwarze einfach nicht an der Kleidung oder was ich dann drüber habe, widerscheure, sondern so ein bisschen geschützt ist, aber gleichzeitig nicht so ein abgedeckter Verband ist.
Die hatte ich tatsächlich auch, weil ich auch wunde Brustwarzen hatte und kann die sehr empfehlen. Und Wolfett habe ich damals auch benutzt und da habe ich das ein bisschen in den Griff bekommen, weil ich weiß, das tut einfach sehr doll weh, wenn sie einmal entzündet sind oder offen sind und blutig sind und das Kind immer wieder angelegt werden muss. Das ist einfach schmerzhaft, das möchte ich gar nicht mindern. Das ist einfach so, aber da gibt es schöne Mittel, um da ein bisschen entgegenzusteuern. Und jetzt würde ich ganz gerne nochmal über den Milchstau sprechen. Du hattest das schon angesprochen, das kann dann auch passieren. Welche Ursachen kann denn ein Milchstau haben und welche ist die beste Methode, um diesen zu behandeln?
Genau, da kann ich vielleicht einen Punkt, den ich bei dem wunden Mamillen nochmal anschließen wollte, kurz, was auch einfach mit wichtig ist, wenn die dann einfach schon so verletzt sind, dass man dann einfach guckt, dass man den Milchfluss einfach schon mal entsprechend auch anregt beim Anlegen, weil die Beschwerden meistens dann etwas nachlassen, wenn die Milch dann fließt, indem man einfach mit einer Massage, und Massage heißt an der Brust immer, also es gilt auch für den Milchstau, Massage heißt immer nur eine sanfte Berührung auf der Haut, also wie mehr ein Streicheln. Es geht darum, dass wir über den Hautkontakt die Oxytocin-Ausschüttung anregen, womit der Milchspendereflex angelegt wird und nicht, dass wir irgendwas ausmassieren oder irgendwelche ja kneifenden, walkenden Bewegungen machen. Das ist mir einfach wichtig, nochmal zu sagen, weil wir es tatsächlich auch kennen. Früher war es oft sehr üblich und das wurde auch zum Teil in Kliniken gemacht, dass, oh, Frau hat einen Milchstau, den massieren wir jetzt mal aus. Man kann Milchstau A nicht ausmassieren und das hat oft auch noch dazu geführt, dass es wirklich einfach Verletzungen im Gewebe gibt. Also wenn ich von Massage an der Brust spreche, ist es immer eine ganz, ganz sanfte, streichende Bewegung. Es geht einfach darum, Hautkontakt und Oxytocin-Ausschüttung zu erreichen.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass das total wehtut, wenn man an der schmerzenden Brust rummassiert. Da tut es mir jetzt schon weh, obwohl ich gerade gar nicht stille. Also ich stille ja schon lange nicht mehr. Aber
absolut, ja, genau.
Das stelle ich mir sehr schmerzhaft vor.
Genau. Und es ist, und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, dass es wirklich so ein bisschen verrückt ist, was wir Frauen auch irgendwie denken, ja, was wir nach der Geburt irgendwie mit uns in Anführungsstrichen machen lassen, was wir in einem Normalzustand sozusagen, glaube ich, da wird jeder sagen, nichts da. Aber ich habe das auch schon, ich habe wirklich Frauen mit blauen Flecken auf der Brust aus der Klinik kommen sehen, weil da jemand es natürlich auch mit einer guten Absicht meinte, wir müssen diesen Milchstau ausmassieren. Und das kann man natürlich nicht, also weil das ist einfach Gewebe, in dem Entzündungsprozesse stattfinden, in dem, also was ja eh schon besonders empfindlich ist und das ist absolut kontraproduktiv.
Ja, oh, da tut's mir wirklich gleich ganz doll weh. Wie ist das denn mit dem Milchstau? Welche Ursachen kann das denn haben?
Also der Milchstau ist auch so ein bisschen sozusagen oft ein Resultat von zu seltener Entleerung der Brust, also dass das Kind zu selten angelegt wird, indem man zum Beispiel Frauen sagt, auch diese Gerüchte sind ja noch oft im Umlauf, nein, du darfst nicht schon wieder nach 1 oder 2 Stunden stillen und dann gibt es am Märchen von, dann kommt neue Milch auf alte Milch und dein Baby kriegt Bauchschmerzen. Also das ist immer noch sehr, sehr viel falsches und veraltetes Wissen im Umlauf, was dazu führt, dass die Frauen oft auch gar nicht das machen, was sie vielleicht von sich aus machen würden. Also manchmal denke ich immer, Frauen, die gar nichts gehört haben, sind manchmal besser bedient, weil die intuitiv dann sagen, okay, Kind meldet sich und ich lege es an und es ist mir jetzt völlig egal, ob 1 Stunde oder 2 oder 3 Stunden vergangen sind. Aber das ist oft mit eine Ursache. Ja, damit resultieren darf man auch nicht unterschätzen, der Faktor Stress. Also der spielt auch beim Milchstau Stress, Übermüdung mit eine Rolle, weil dann schütten wir Stresshormone aus, die blockieren dann wiederum so ein bisschen die Stillhormone. Also das wirkt sehr kontraproduktiv. Und es ist ja zum Beispiel auch Stress, wenn eine Frau gesagt wird, du darfst aber erst nach 2 Stunden wieder stillen. Das Kind meldet sich vorher, zeigt ganz deutlich mit seinen Stillzeichen, ich möchte gestillt werden. Und gleichzeitig sagt das Teufelchen auf der Schulter, du darfst aber noch nicht. Also da hat man die fehlende Entleerung und den Stressfaktor der Frau. Genau, es gibt mechanische Ursachen für einen Milchstau. Also das ist tatsächlich auch mal ein eng sitzender BH-Träger. ja, oder irgendwie eine doofe Trage kann auch mal einfach einen Milchgang abklemmen. Es gibt an der Mamille manchmal so Überhäutungen, dass tatsächlich so ein Milchgang blockiert ist oder so kleine Bläschen gibt es da. Also da gibt es auch verschiedene Ursachen, wie das zustande kommt.
Und wenn jetzt eine Frau einen Milchstau hat, was kann sie denn dann machen? Welche Methoden hat sie zur Verfügung, damit sie sich da auch Linderung verschaffen kann?
Also genau, das Erste, was ich tatsächlich immer frage oder anordne oder sage, wo bist du gerade? Und wenn du noch nicht in deinem Bett bist oder auf deinem Wochenbettsofa, dann gehst du da erstmal hin, weil tatsächlich der Milchstau hat einen Krankheitswert, muss man einfach sagen. Das ist wirklich anstrengend für den Körper. Die Frauen fühlen sich ja oft auch so ein bisschen matt, die haben noch kein Fieber. Das kann dann sein, wenn es dann in der Mastitis übergeht. Aber wirklich das tatsächlich genauso, wie wenn ich was anderes habe, wirklich ernst nehmen und nicht weitermachen. Und ich habe noch eine Verabredung, die nehme ich wahr. Also wenn ich diese Schmerzen habe und spüre das, dann wirklich sich die Zeit dem aufs Wochenbett oder auch wenn es außerhalb der Wochenbettzeit ins aufs Sofa. Und dann wirklich anlegen, anlegen, anlegen ist tatsächlich eine ganz wichtige Maßnahme, weil wir tatsächlich auch diesen Effekt haben, wenn dauerhaft auf den Alveolen, also wenn so ein Druck da ist, es kann sich auch einfach die Milchbildung reduzieren durch diesen Stau bedingt. Weil dieser Druckfaktor ist auch ein Signal für den Körper, hier ist genug, ich brauche gar nicht mehr so viel. Also und dann haben wir nachher noch das Problem, dass die Milchmenge zurückgeht. Und das ist halt einfach wichtig, dass wir auch so ein bisschen gucken, vielleicht finden wir eine Stillposition, wo das Kind nochmal so ein bisschen optimaler diesen Bereich entleeren kann, diese sanfte Massage, Auflagen, Wärme, Kälte, das ist, wurde ja früher sehr emsig empfohlen, dass man sagt, auf jeden Fall und vorher wärmen und hinterher kühlen. Das ist eher so die Empfehlung nach dem Empfinden der Frau. Wenn sie so sagt, Wärme hat für mich einen guten Effekt, dann kann sie das gerne machen und auch hinterher Kühlschrank kalt kühlen. Aber das ist nicht das Allentscheidende. Also das Entscheidende ist wirklich die gute Entleerung, dann natürlich die Ruhe und natürlich auch nach einer Ursache gucken. Also wenn ich jetzt einen überhäuteten Milchgang oder sowas habe, dann muss ich natürlich wieder nochmal andere Maßnahmen anwenden. Deswegen auch ist es sinnvoll, Hebamme, Stillberaterin durchaus zu kontaktieren. Also gerade auch so beim ersten Milchstau, um mal so ein bisschen so einen Fahrplan zu erarbeiten, was mache ich denn jetzt?
Ja, das ist auf jeden Fall nochmal ganz wichtig, dass man sich da vielleicht auch Hilfe holt. Und jetzt hattest du schon angesprochen, es kann oft auch in der Mastitis enden, in der Brustentzündung, die ich übrigens auch hatte und die auch sehr, sehr, sehr schmerzhaft war. Was kann man denn da machen und wie lange dauert das denn eigentlich so?
Genau, also das ist auch wichtig zu wissen, das geht oft ja sehr fließend ineinander über und deswegen sage ich auch immer den Familien, da sind natürlich auch die Partner, Partnerinnen, die mit dabei sind, ganz dringend angesprochen, dass wirklich dieses Ausruhen, Bettruhe auch dazu da ist, dass wir aus dem Milchstau möglichst keine Mastitis werden lassen wollen, weil das ist oft die Folge von einem hartnäckigen Milchstau und ein Milchstau sollte sich eigentlich mit diesen Maßnahmen gut entleeren, Massage, gutes Anlegen, Bettruhe und so weiter, sich nach 24, spätestens 48 Stunden bessern. Ansonsten spricht man einfach schon, wenn dann auch noch Fieber mit dazukommt von der Mastitis und tatsächlich kommen wir da meistens um Antibiotikum gar nicht mit herum, weil dann einfach auch Erreger da sind. Also das sollte man dann immer einmal abklären lassen. Weil natürlich, wenn man dann die Mastitis wieder verschleppt, im schlimmsten Fall kann sich dann wieder ein Abszess in der Brust entwickeln. Und also, ne, wenn man es einfach hartnäckig ignoriert, dass da was ist und dass der Körper da gerade ganz deutlich sagt, da stimmt was nicht und da müssen wir uns jetzt drum kümmern. Es wird meistens nicht von alleine besser, sondern verschlechtert sich. Also deswegen das schon auch wirklich ernst nehmen. Wenn Milchstau mit diesen Maßnahmen nach ja, ein, spätestens zwei Tagen nicht besser wird, dann wirklich das nochmal fachlich abklären lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wichtig ist dann auch bei einer Antibiose, dass es ein geeignetes Mittel ist. Also das ist dann natürlich irgendwie in ärztlicher Hand. Und dass es lang genug eingenommen wird. Die Frauen nehmen das dann manchmal nur 5 Tage und kommt das einfach ganz schnell wieder. Natürlich, klar, Medikamente möchte man nicht lang, aber das ist wirklich, das wissen wir bei einer Mastitis, dass es ausreichend lang eingenommen werden muss. Und auch wieder Handhygiene, was ich so meinte, gucken, dass wir nicht die Eintrittspforte Brustwarze für Keime da attraktiv machen.
Und sag mal, mir wurde damals immer gesagt, ich solle Kohlblätter in den Tiefkühlschrank legen und die dann auf meine Brust legen, noch beim Milchstau, also bevor ich die Mastitis hatte. Und das habe ich auch immer gemacht, weil das erstens schön kühl war und die Kohlblätter auch irgendwie so eine Wirkung hatten, dass die Brust beruhigt haben. Empfiehlt man das heute noch oder dreht man davon ab?
Also genau, das, was ich sagte, wenn dir das angenehm war, dann ist das natürlich einfach auch super gut. Dann hat das einen Effekt. Gibt aber auch Frauen, die sagen, kann diesen Geruch gar nicht leiden. Für die gibt es dann andere Möglichkeiten. Man sagt tatsächlich, dass so ein bisschen in diesen Kohlblättern so ein bisschen was, also so phytotherapeutisch entzündungshemmend eine Wirkung ist. Da gibt's, glaube ich, keine 100-prozentige Evidenz, aber aus dem Erfahrungswissen würde ich auch sagen, dass es viele Frauen als angenehm empfinden. Aber entscheidender sind tatsächlich immer noch mal die anderen Maßnahmen. Aber tatsächlich macht man damit jetzt auch nichts falsch. Wichtig ist bei den Kühlgeschichten, Kühlschrank kalt kühlen. Also nicht irgendwie sich Icepacks aus dem Gefrierschrank da drauf klatschen, weil dann haben wir wieder das Problem, dann wird die Durchblutung in der Brust runtergefahren. Ne? Und genau, einfach schauen. Man kann aber auch einen kühlen Waschlappen nehmen oder...
Ja, also ich hatte sie tatsächlich im Tiefkühlschrank, habe sie dann aber nochmal eingepackt in so Tücher, dass sie nicht so ganz so kalt sind.
Ja, und wie gesagt, was ich bei den ganzen Hausmittelchen auch immer sage, es gibt auch Frauen, die sagen, ich habe das gemacht, wo man jetzt vielleicht aus der Stillberaterin-Sicht sagen würde, völliger Quatsch, aber ich sag mal so, wer heilt, hat recht. Nur wichtig ist zu gucken, dass wir nicht irgendwie Sachen machen, die das Problem verstärken oder schlechter machen. Also deswegen auch bei Empfehlungen, was man so kriegt von Freundinnen, Freunden, einfach vielleicht nochmal Rücksprache halten. Na, das bezieht sich auf viele Stillthemen, auch was weiß ich, zum Thema Milchbildung verbessern. Gibt es ja auch 1000 Hausmittelchen und da ist ja oft mehr Wunder als Wirkung dahinter und dass man einfach nur, also wichtig ist, man kann ergänzend ganz viel machen, aber dass man auch wirklich die hilfreichen Sachen darüber hinaus nicht vernachlässigt und nicht so den Fokus legt auf, was könnte ich denn noch einnehmen, sondern was kann ich denn am Anlegen, am Stillmanagement da verbessern. Ne? Weil das ist oft so ein Problem, dass die Frauen oft so lange alleine rumdoktern, liegt natürlich auch daran, dass die irgendwie keine Hebammen mehr kriegen, auch Stillberaterinnen haben gut zu tun und das ist halt so ein Hauptproblem. Und dann gehen immer so diese Tipps hin und her und die wirklich wichtigen Sachen kommt zu kurz.
Ja, das ist ja ein bisschen auch unserem ganzen Netzwerk geschuldet. Ne? Man kann ja überall alles googeln und alles hinterfragen und sich ganz viele Tipps und Tricks holen. Aber da hast du ja auch nochmal ganz deutlich gesagt, Stillposition ist ganz wichtig, Stillmanagement, Zeit nehmen fürs Stillen, was auch tatsächlich gar nicht so einfach ist, gerade wenn man jetzt das zweite oder dritte Kind bekommt und da noch andere Kinder sind, die betreut werden müssen. Jetzt hattest du auch vorhin nochmal angesprochen, dass der Partner oder die Partnerin ganz wichtig ist. Gibt es da noch hilfreiche Tipps oder Tricks, die du den PartnerInnen mit auf den Weg geben kannst, wie er oder sie die Stillende unterstützen kann?
Also das fängt für mich eigentlich auch vor der Geburt an. Also dass beide wirklich wissen, auch so dieses, ne, dass man einfach weiß, was ist normal. Weil diese Verzweiflungsmomente, die man als Stillende dann hat, es tut was weh oder es ist mir also auch dieses Gefühl so, ich bin so angebunden. Auch das ist ja, ne, also Stillen ist schön, aber Stillen ist auch manchmal super nervig und anstrengend. Und also gerade beim ersten Kind hinterfragt man ja auch, ist es normal hier und dort und da? Und dann ist einfach der Partner oder die Partnerin zu Hause immer die erste Ansprechperson für all diese Dinge. Ne? Und wenn die dann nochmal sagt, ja Mensch, aber weißt du noch hier, ne, das ist ja super gut, dass unser Kind sich jetzt hier 10-mal meldet, deine Milchbildung wird gut angeregt und ne, guck mal irgendwie, wie gut seid. Also einfach so dieses, auch ein bisschen das Empowern und Bestärken, das ist ja viel hilfreicher, als wenn diese Partner oder Partnerin dann sagt, oh ja, stimmt, vielleicht stimmt da irgendwas nicht, vielleicht sollte ich doch mal irgendwie ein bisschen Babynahrung aus der Drogerie und ich entlaste dich mal an der Stelle, weil oft ist es ja auch gar nicht, dass wir Frauen in dem Moment wollen, dass wer anders jetzt kommt und die Flasche gibt, sondern einfach mal, dass wer sagt, ja, boah, das ist echt anstrengend und heute Nacht hast du irgendwie hier 4-mal gestillt und jetzt gehe ich mal mit dem Baby eine Runde raus und du legst dich mal 2 Stunden hin und also es braucht eine andere Form von Unterstützung und das, was du sagtest mit dem Zeitfaktor, Stillen, sag ich immer, ist ein Fulltime-Job mit Überstunden ohne Urlaub. Das heißt, es ist eigentlich auch gerade in den ersten Wochen nicht noch vorgesehen, dass Haushalt oder andere Dinge da groß stattfinden können. Ne? Und das ist einfach so wichtig, dass da jemand ist, der die stillende Frau da umsorgt. Also dass die ihr Essen, ihre Snacks, ihre Getränke, dass wer anders Wäsche, all diese Dinge macht, weil die einfach wirklich diesen Job stillen erledigt. Ne? Also man ernährt ein kleines Menschenkind. Man sorgt dafür, dass es irgendwie gedeiht. Das ist Anstrengung genug.
Ja, und du hast es gerade so schön gesagt, das ist tatsächlich ein Job in dem Moment. Und der Partner oder die Partnerin sollte dann erstmal Empathie haben, positiv unterstützen und die Frau entlasten. Was kannst du denn jetzt stillenden Müttern noch mit auf den Weg geben? Gibt es da noch etwas?
Also den das Stillen noch sozusagen bevorsteht, wirklich informiert euch, besucht einen Stillvorbereitungskurs, lest ein Buch, was weiß ich, hört einen Podcast, guckt Videos. Also einfach wirklich, dass man eine Idee hat, damit man das dann, was passiert, einordnen kann. Weil es ist so viel neu nach der Geburt, man ist so überfahren damit. Und es ist auch, muss man einfach sagen, auch bei Fachpersonal immer so ein bisschen unterschiedlich, was kriegt man für Empfehlungen. Und auch da strugglen die viele Mütter einfach damit, dass es dann so unterschiedliche Empfehlungen gibt und man am Ende gar nicht mehr weiß, was soll ich jetzt tun, dass man das einmal einordnen kann und dass man schon mal vorab einfach präventiv guckt, wenn ich Stillprobleme habe, wen könnte ich anrufen? Also idealerweise hat man natürlich eine Hebamme. Wir können ja bis zum Ende der Stillzeit, also auch mit 6, 8, 9, 10 Monaten, 1, 2 Jahren Stillberatung machen, aber wissen auch, in manchen Regionen haben 50% der Frauen, die suchen, keine Hebamme gefunden. Dann stattdessen einfach mal gucken, welche Angebote an Stillberaterinnen gibt es in der Umgebung. Hat vielleicht die Klinik, wo mein Baby zur Welt kommt, eine Stillambulanz? Gibt es eine Stillgruppe? Also einfach mal schauen, was für Möglichkeiten gibt es. Wenn ich merke, da sind Probleme, es gibt auch im Bereich AFS, La Leche Liga, das sind ehrenamtliche Stillangebote, wo man auch sich mal so eine telefonisch vielleicht so eine Ersteinschätzung holen kann und die auch irgendwie gute Tipps geben können und auch gegebenenfalls sagen, okay, da brauchen wir jetzt nochmal eine medizinischere Beratung, aber dass ich das einfach weiß, weil wenn ich mit Schmerzen und meinem Baby und Schreien und all in dieser Situation zu Hause bin, genau, wie du sagtest, fängt man eher an zu googeln oder ja, wirklich professionelle Hilfe, glaube ich, ist, also nicht nur beim Stillen, ist ja in vielen Fällen dann oft der bessere Weg, als sich selber was zusammen zu googeln.
Und was hattest du jetzt gerade nochmal gesagt, die telefonische Beratung findet man wo?
Also Stillberatung gibt es ja auf so ganz vielen Ebenen, aber es gibt ja die La Leche Liga und die Arbeitsgemeinschaft freier Stillgruppen, die schon ganz, ganz lange Stillberatung auf einer ehrenamtlichen Basis anbieten. Und die haben ein Telefonangebot, wo man sich melden kann. Das sind alles ehrenamtliche Mitarbeiterinnen. Also auch wenn, weil das ist so ein bisschen das Problem, Stillberatung durch die Hebamme wird von den Krankenkassen übernommen. Stillberatung durch ja Still- und Laktationsberaterin, das sind meistens Kosten, die Eltern selbst übernehmen müssen. Und das kann ja auch durchaus eine Hürde sein, zu sagen, das ist für mich jetzt gar nicht möglich und dass es da aber auch Angebote gibt. Oder vielleicht eine Stillambulanz, die an eine Klinik angebunden ist, die kann das wieder anders abrechnen. Also, dass ich da weiß, okay, für den Fall der Fälle, wo kann ich mich hinwenden?
Das ist auf jeden Fall gut, dass du das nochmal sagst. Da können sich die Frauen dann nochmal an dieses Telefon wenden. Und wo genau findet man dich denn jetzt eigentlich im Internet?
Also mich findet man, genau, das habe ich anfangs gar nicht gesagt, also neben der Hebammen- und Stillberatungstätigkeit schreibe ich auch noch, also Bücher, Elternratgeber und blogge auch seit 8 Jahren, glaube ich, mittlerweile. Und das Blog findet man unter www.vonguteneltern.de, von guten Eltern in einem Wort geschrieben. Und da gibt's auch zum Thema Stillen ganz, ganz viele Beiträge. Und wenn ich zeitlich schaffe, wird es auch immer wieder ergänzt. Also ganz viele Stillthemen, zu denen man auch ausführlicher noch was schreiben kann, aber es ist halt immer so eine Zeitfrage. Aber da findet man relativ viel auch schon zu Problemen oder auch zur Vorbereitung auf das Stillen. Genau.
Und das Ganze verlinken wir natürlich auch nochmal in den Shownotes. Mhm. Dann danke ich dir erstmal für dieses ausführliche Gespräch und wünsche dir für die Zukunft alles Gute.
Ja, dir auch danke.
Dankeschön. Bis bald.
Bis Tschüss. Bald. Tschüss.
Das war der heutige Podcast zum Thema die häufigsten Stillprobleme. Ich hoffe, dass ihr jetzt gut gewappnet seid für die Stillzeit und dass ihr jetzt wisst, wie ihr mit den genannten Stillproblemen umgehen könnt. Also habt immer etwas Kühlendes im Kühlschrank, vielleicht etwas Wollfett, falls die Brustwarzen sich doch entzünden. Und ganz wichtig, eine gute Stillberatung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.